Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. 215 Sachen haben wir auf dem Tacho. Das ist einiges. Und Fun Fact, mit 215, also Millionen US-Dollar, hat man ähnliche Meisterwerke wie zum Beispiel Aquaman The Last Kingdom produziert. Das ist ein sauguter Eisbrecher, finde ich. Was würdest du mit so viel Geld auf die Leinwand zaubern, lieber Alex?
Das ist eine hervorragende Frage, aber ich gehe davon aus, es wäre eine...
Ein dritter Code 8 vielleicht?
Es wäre... What? Ein Cyberpunk-Detective-Crime-Serie.
Oh, Serie sogar?
Mhm.
Okay, wie kommst du auf Serie? Kein Film?
Nö.
Ach so, weil man dann davon mehr hat vielleicht?
Ich glaube, nee, weil das Format, die Worldbuilding, Character-Building und insgesamt die Story kann man da besser auserzählen. Mit mehr Zeit.
Okay, das ist super interessant. Mhm. Vielleicht kann ich es ja co-produzieren, denn ich hätte irgendwas mit Neil Blomkamp oder Gareth Edwards gemacht. Die könnte ich mir bei Cyberpunk irgendwie gut vorstellen.
Das Konzept pitcht sich von alleine.
Oder es schreibt sich von alleine. Ich hätte nur ein bisschen was mit mehr Tiefgang dann gemacht mit den beiden, weil da war ja immer so ein bisschen die Gefahr. Geile Visualität irgendwie, aber weißt du, so, es fehlt uns.
Das machen wir dann bei Episode 300 mit den 300 Millionen.
Das können wir gerne machen. Tief im Sinne von bunt wird es auch heute in unserer Episode, würde ich mal behaupten. Warner Brothers holt alte Leichen aus dem Giftschrank zurück in unserer Newsabteilung und John Krasinski kehrt in sein eigenes Universum zurück. Zudem schauen wir uns wieder Trailer an und geben unseren Senf dazu, von Serien-Spin-Offs über Animationen und Jahrzehnte-Filme, wenn man so sagen darf. Ist alles dabei und ihr dürft euch natürlich auch wieder über unsere Reviews freuen. Und Alex fasst mal blitzschnell seine Kandidaten in einem Wort zusammen, die er heute dabei hat. Let's go!
Divers?
Das ist einfach. Das ist zu einfach. Okay, er lässt es so stehen. Ich sag bei mir landschaftlich. Und das muss reichen. Und ich sag, wie immer gilt, bleibt dran. Nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Das Intro hatte schon angekündigt, die 215. Episode. Vielleicht nicht mehr so die gleiche Frequenz wie früher, aber die Konstanz ist da. Wir geben nicht auf und ich werde auch niemals müde, auch nicht nach 215 Episoden, mit einem Lächeln im Gesicht zu sagen, hallo und herzlich willkommen auch an dich, Ronny.
Das ist wirklich ein sehr, sehr ernstes und ehrliches, ernst gemeintes und ehrliches Lächeln. Das wollte ich sagen, lieber Alex. Vielen Dank für diese charmante Anmoderation.
Ist so.
Der Posting-Zyklus, müssen wir irgendwie ein bisschen wieder auf die Linie kommen, aber ich sag ja.
Ach ja, machen uns da keinen Stress.
Ich glaube, bei uns ist einfach die Konsistenz auf lange Sicht. Das ist die Ausdauer, ich sag dir.
Durchhalten.
Podcast ist kein Sprint, ist ein Marathon.
Ganz genau.
Bin ich stark.
Kannst dir gleich noch ein paar Sportfloskeln überlegen, aber wir machen das ja aus Spaß an der Freude. Und nicht für Ruhm und Ehre. Wir nehmen die, wenn sie kommt. Aber in erster Linie machen wir das für uns.
Wir haben lang genug gewartet. Also.
Und ich fühle mich immer noch frisch. Also ich habe da schon noch so ein paar hundert Episoden, habe ich das Gefühl, habe ich noch in mir. Gott, wie die alten Herren hier.
Ja, ich höre dich auch schon gefühlt hier auf so einem Eukalyptusbonbon lutschen. Ist das richtig? Hört man das richtig?
Ich bin noch angeschlagen, genau, weil was man sich so zulegt, wenn man in die Sommerferien geht, ist eine waschechten grippalen Infekt. Kann ich jedem empfehlen bei 30 Grad plus. Das ist ganz großartig, aber so ist das.
Klingt super verlockend und habe ich mir auch so ein bisschen angeeignet. Ich krieg's seit 2 Wochen nicht los. Aber wir stehen heute hier, Alex, das ist das Wichtigste. Wir stehen hier an den Mikrofonen.
So sieht's aus. Und ich?
Und geben unsere Meinung ab und mansplainen in die Welt hinaus.
Ja, und ich bin nicht müde geworden zu sagen, weißt du was, ich Erkältung hin oder her, Sommerpause hin oder her. Ich challenge mich jetzt auch mal heute und habe für die Ruckzuck-Reviews nicht die übliche 1 stehen, sondern ich habe 2 mitgebracht.
Okay,
weil ich mir dachte, komm, weißt du was?
Wow.
Yes.
Also, das muss,
aber.
Mir fehlen die Worte.
Ja, aber. Dann finde sie schnell, denn... hier ist heute nichts mit Löffeln, Sandwich und tralala. Meine Empfehlung wäre, wenn du gleich noch in die Releases gehen musst, darfst, möchtest, um deiner
sag es.
Gut geölten Stimme eine kurze Verschnaufpause zu geben, starte du doch mit den Ruckzuck-Reviews ein, damit ich enden kann mit meiner zweiten Review.
Das ist eine hervorragende Idee. Ich glaube, sie ist nicht ganz frisch, aber sie ist immer wieder gut. Muss man einfach mal so sagen.
Na dann.
Dann starte ich heute in die Reviews. Bin immer noch aufgeregt, kann mir gar nicht vorstellen, wie das mittlerweile jetzt ist, wenn du auch mal wieder zwei Stück hier mit dabei hast. Und ich habe vorhin gesagt, landschaftlich wird es bei mir, landschaftlich attraktiv. Und als erstes habe ich mitgebracht The Legend of OG. Das ist ein Film, der kam am 1. Mai 2025 in die deutschen Kinos. Hast du den zufällig schon gesehen, Alex?
Ich habe den noch nicht gesehen, aber er steht noch auf der Liste und ich bin gespannt, ob der so bleibt.
Das weiß ich auch nicht. Das musst du für dich selbst entscheiden. Vielleicht gebe ich dir aber den Schubs in die ein oder andere Richtung. Genau. Ist das Regiedebüt von Isaiah Saxon? Der hat vorher eher so Musikvideos gemacht, eigentlich durch die Bank weg, und hat jetzt hier seinen ersten Spielfilm in Abendlänge im Petto.
Seinen ersten Spielfilm in Spielfilmlänge.
Was habe ich gesagt? Ja, lass es so stehen einfach, Alex. Das kannst du direkt zitieren und auf dem Poster drucken. Unter anderem bei Helena Zengel, die kam dann relativ frisch noch aus der Systemsprenger-Ecke. Wir haben Finn Wolfhard von Stranger Things dabei, Emily Watson kennt man, Willem Dafoe auch noch mit dabei. Und es geht um Folgendes. Ein junges Mädchen namens Yuri, wer kennt es nicht, wird dazu erzogen, die zurückgezogen lebenden Waldbewohner, bekannt als OG, zu fürchten. Als sie jedoch ein Baby von den OGs entdeckt, das von seinem Rudel zurückgelassen wurde, begibt sie sich auf eine gefährliche Reise, um das Tier wieder mit seiner Familie zu vereinen. Während Yuri sich tiefer in den Wald vorwagt, muss sie sich gefährlichen Herausforderungen stellen und lernt dabei wertvolle Lektionen über Mut, Freundschaft und die Bedeutung des Naturschutzes.
Ach Gottchen. Aber ja, das ist so ein bisschen, was der Trailer dir auch schon mitgegeben hat.
Ich wollte auch sagen, Naturschutz ist jetzt so ein bisschen aus der englischen Übersetzung, die ich mir geklaut habe von IMDb, so ein bisschen vielleicht missverständlich. Also es geht so, ne, um die Verbindung wieder zur Natur zu finden. Das ist so die eigentliche Aussage, die ich hier treffen wollte. Wir hatten damals über den Trailer gesprochen und ich meinte, boah, sieht das interessant aus. Sieht so fantastisch aus, nach tollen Welten, tollen Kameraeinstellungen. Und der Film scheut auch nicht direkt damit anzufangen. Du hast extrem stilisierte, eine märchenhafte Bildsprache, teilweise gemäldeartig, teilweise mit einer deutlichen Nähe zu Wes Anderson. Farben, möchte ich sagen. Da gibt es so ein paar Parallelen, aber es ist viel märchenhafter alles, viel fantastischer eingefangen. Also es sind jetzt keine planimetrischen, überstilisierten, riesigen Flächen und sowas. Und ich finde es auch ganz cool vom Artdesign. Das sieht man relativ schnell. Es wurde größtenteils in Rumänien gedreht, auch so ein bisschen Transsilvanien, in den Karpaten, also auch so im alpinen Gebirge. Mit konsequentem Einsatz von Available Light, oftmals der goldenen Stunde, das verstärkt alles noch dieses Märchenhafte, dieses Fantasievolle. Und sie haben da ein paar wirklich super coole Locations eingefangen und die dann im Endeffekt nur noch höchstens so mit Mad Paintings so ein bisschen erweitert. Also sehr handwerklich da einfach sind sie da vorgegangen. Das Ganze wird mit einem, muss man glaube ich wollen. Ich fand es ganz cool und frisch mit so einem klassischen Soundtrack untermalt. Sehr viel Blasinstrumente, Flöten, Klarinetten. Dadurch erinnert das Ganze noch stärker irgendwie auch mit seiner Visualität an so einen 80er Jahre Fantasy Family Abenteuerfilm. Wenn du verstehst, so, was ich meine. Mhm. Und auch richtig cool, und das verstärkt das Ganze noch so, es gibt keine CGI-Fabelwesen, sondern das sind alles Puppen, die von sogenannten, also Puppenspieler, Puppeteers halt, da animiert wurden. Und das ist stark, das fand ich richtig gut. Da dachte ich so, wow, also das ist, so muss 2025 so eine Puppenspielerpuppe aussehen. Also fand ich super stark und musste zweimal gucken, weil ich nicht genau wusste, wie sie es gemacht haben. Aber cool, richtig gut. Bei den Schauspielern habe ich gerade so ein bisschen angerissen, wer dabei ist. Da sticht so ein bisschen Willem Dafoe durch. Ja, danke dafür nochmal. Obwohl sein Charakter nicht so mega tiefe Charakterzeichnung erhält. Und man muss sagen, so Helena Zengel, Finn Wolfhard, die spielen alle so, glaube ich, ein Stück weit unter den Möglichkeiten. Und Emily Watsons Figur liefert, glaube ich, auch vom Drehbuch nicht so viel, dass sie da ein bisschen mehr hätte aufspielen können. Und in der ersten Hälfte von dem Film dachte ich die ganze Zeit, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Die Bilder sind geil, die Botschaft, die transportiert werden soll, ist cool für so einen Familienfilm, auch wenn es manchmal ein bisschen sehr gruselig zugeht. Aber so ab der zweiten Hälfte verliert sich so ein bisschen die Klarheit und Zielstrebigkeit von dem Film. Und es gibt dann auch so einen kleinen Twist, dass die Yuri, also hier die Hauptdarstellerin, Helena Zengel, also von Helena Zengel gespielt, dann auch lernt, wie man mit diesen OG kommuniziert. Und das ist sogar ein bisschen unfreiwillig komisch. Und da dachte ich so, an ein, zwei Stellen fällt der Film und das verstärkt sich noch, weil am Ende dann noch ein bisschen stärker dann wieder so Greenscreen-Sachen aufkommen und in den Film eingebettet werden. Und das sieht man teilweise deutlich. Und das fand ich dann leider nicht mehr so stark und das kostet dem Film dann tatsächlich so ein paar Sympathiepunkte, auch mit der Erzählung, die dann einfach zu flach endet. Man weiß, wohin der Film will, wo er sich auch so ein bisschen an den 80er-Jahre-Film Steven Spielberg und so orientiert, zum Beispiel E.T. oder sowas. aber er endet dann doch relativ, ja, flach ist eigentlich zu hart, aber ein bisschen, da hätte ich mir einfach noch ein bisschen was Runderes gewünscht. Und insgesamt, damit komme ich schon zum Fazit, ist es audiovisuell ein echt starker Film, coole Regiehandschrift von den Herrn Sechsen, den er hier, die er hier versprüht. Ich fand diese handgemachte Ästhetik, fand ich stark, mit den Puppen, mit dem Available Light, wie sie gedreht haben, was sie gedreht haben. Aber inhaltlich bleibt die Geschichte jedoch zu konventionell und verliert, wie gesagt, in der zweiten Hälfte ein bisschen an Tiefe und Fokus. Trotzdem, also trotz der erzählerischen Schwächen, finde ich den Film sehr sehenswert. Einfach war er auch so nach wie vor einfach von der Audiovisualität sehr stark ist. Aber man muss so ein bisschen darauf stehen, so ein Liebhaber von so stilisierten Fantasy-Welten, glaube ich, zu sein. Ich wäre mit einer stärkeren Bewertung reingegangen oder einer stärkeren Wertung, gebe ihm aber nur in Anführungszeichen noch 3,5 von insgesamt 5 Sternen mit.
Okay, aber es klingt ja trotzdem noch ganz versöhnlich. Von daher hast du jetzt nichts an, glaube ich, der Prio, die er aktuell bei mir genießt, geändert.
Ich hoffe nicht. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn du nur nach den Online-Reviews gehst. Bei IMDb schafft das nur auf eine 5,8. Das ist nicht viel. Das kann ich aber ein Stück weit nachvollziehen, wenn man super neutral an diesen Film herangeht oder mit dem Stil nicht viel anfangen kann. Und die Kritiker bei Rotten Tomatoes geben immer noch 75%, aber die Zuschauer auch da nur 62%. Also muss man, glaube ich, so ein bisschen für sich selbst bestimmen. Aber amerikanische Produktion und für insgesamt 10 Millionen US-Dollar in Rumänien gedreht. Deswegen war das für mich auch nochmal so ein kleiner Independent-Pluspunkt, den ich da gerne mitgebe.
Schön. Ja, ich gehe jetzt genau in die ganz, ganz, ganz andere Ecke mal noch. Denn ich war ja umtriebig, was so die Sommerblockbuster betrifft. Und habe bislang, glaube ich, nicht einen mitgebracht. Und
das hatte mich schon gewundert, ehrlich gesagt.
Ja, und ich habe es zum Anlass genommen, einmal noch hier meiner Reputation als Superhelden-Nerd gerecht zu werden, zum anderen, weil der besagte Film jetzt überraschend, relativ überraschend, 15. August, glaube ich, Freitag, den 15. August, auf VOD erschienen ist. Ich glaube, für alle überraschend schnell. Und das würde ich abschließend nochmal aufgreifen wollen. Ich habe mitgebracht Superman, James Gunn's Superman, Reboot des neuen DC Universes mit David Cornswett als Superman, Rachel Brosnan als Lois Lane und Nicholas Hoult als Lex Luthor. Ich will gar nicht so sehr in den Plot reingehen. Wir starten im Prinzip ohne eine große Origin-Geschichte. Er ist bereits seit 3 Jahren Superman. Wir haben es alles schon mal gesehen in irgendeiner Form. Luthor ist sein Gegenspieler. Mit Lois ist er transparent. Die sind ein Paar, noch nicht so lange. Aber wie gesagt, das sind alles so etablierte Dinge. Das fand ich ganz gut. Hast du die aus dem Weg und sie starten halt auch direkt in eine Handlung ein. Er hat dann einen Konflikt eingegriffen von 2 fiktiven Ländern, ohne mit der US-Regierung zu konsultieren vorher.
Ja, und schwierig.
Entsprechend deren Interessen zu vertreten und hat dadurch, das ist eine alte Debatte, die auch in den Comics gerne immer mal wieder aufgegriffen wird, dass Superman grenzübergreifend, interessenfrei, einfach für das Gute, ne, wenn Leute sterben, dann ist er zur Stelle, egal wessen Interessen das jetzt zugutekommt oder nicht. Und das wird halt hier wieder aufgegriffen und das ist halt dummerweise auch im weltpolitischen Klima durchaus relevant, ne? Dieses Wertekonzept der alten Schule, würde ich es mal nennen, eigentlich ein Stück weit, das Superman vertritt. Und das er ja nicht nur vertritt, weil er von Krypton kommt, sondern weil er ja als Farmboy in Kansas aufgewachsen ist, ne? Amerikanische Werte, American Way, wie auch immer. Und es kommt hier ganz gut raus. Und James Gunn erlaubt sich aber einen Kniff, um hier dem Plot wirklich so einen Schubs zu geben. Den möchte ich auch nicht vorweggreifen, aber er ändert das Superman-Lore für dieses Universum an einer signifikanten Stelle, was die ganzen Motivationen um Superman betrifft, warum er Superman ist. Das ist einigermaßen subtil, aber wenn du dich mit der Materie vertraut gemacht hast, es ist tatsächlich man hinterfragt die ganze Zeit, ist das wirklich so? Ist es echt? Und er hat jetzt mittlerweile auch im Interview bestätigt, ja, das ist so, das bleibt jetzt auch so. Und das ist halt eine Änderung, die Kröte muss man schlucken, die ist jetzt für mich auch nicht so sonderlich groß, aber gut. Ansonsten, audiovisuell verkauft der Film sich groß, wie man in den Trailern schon sehen konnte, sehr, sehr bunt. Ein großes Cast auch an Figuren, die alle so ihren Moment bekommen, um palpige Gespräche miteinander zu führen. Es ist sehr viel humoristischer. Ich will den Vergleich jetzt mit dem Zack Snyder-Universum gar nicht treffen, weil es ist bunter, es ist lustig teilweise. Ich möchte einfach den Vergleich ziehen, vielleicht eher zu anderen James Gunn-Filmen, denn wenn man in irgendeiner Form was aus den Guardians rausbekommt und da vielleicht auch mal drüber lachen konnte, dann wirst du dich bei Superman nicht nur wiederfinden. Also man wird die Handschrift von James Gunn erkennen. Da gibt es auch so eine Actionsequenz mit einer passenden musikalischen Untermalung, wo du siehst, das kann aktuell in der Industrie nur James Gunn machen, so.
Also, dass er sich erlauben darf.
Nee, auch wie es inszeniert ist. Das macht niemand sonst so.
Okay.
Und es ist cool, weil ich habe da Spaß dran. Genau, und ich möchte eigentlich zwei Personen noch loben. Das ist zum einen Nicholas Hoult als Lex Luthor, der, wo mich interessieren würde teilweise, was der so an Regieanweisungen bekommen hat für bestimmte Minenspiele. Mhm. Und da ist schon, und der liefert das volle Spektrum. Also es ist alles natürlich over the top, es ist eine Superheldenverfilmung, aber er macht das wirklich unfassbar gut. Da ist alles dabei, von dem kaltblütigen Killer über emotionale Reden, über ein super mit Stolz geschwellter Puste, Blick nach vorne in die Zukunft, visionär, vor Wut Tränen in den Augen, der liefert wirklich ab. Und David Cornswett, meine Güte, der ist ein Superman. Also der hat mich voll überzeugt. Es gibt da eine relativ lange Szene auch nochmal im Gespräch mit Lois, wo er nochmal auch seinen Standpunkt etabliert zu diesem Konflikt, in den er da eingegriffen hat, wo schön herausgearbeitet wird, wofür er steht. Und er spielt das so gut, dass, also man kauft ihm das einfach voll ab. Ich war super gehookt. Natürlich dürfen die Visual Effects nicht fehlen. Die sind auch hier auf allerhöchstem Niveau. Hat man im Trailer nicht mal einen Ansatz von gesehen und gibt da ein großes Setpiece am Ende, wo ich mir dachte, wow, also dass ihr das wirklich so zeigt in der totalen auch, das ist schon richtig beeindruckend. Und
also du meinst ein gebautes, reales Setpiece?
Nee, also ein VFX-Set, eine Stadt im Prinzip, ich will es jetzt gar nicht so sehr, aber was sie wirklich zeigen auch, was damit passiert, das und wie es einfach gemacht ist handwerklich, das ist schon höchste Visual Effects-Kunst, die sie da feuern. Mhm. Und der Plot an sich, wie gesagt, weiß gut zu unterhalten, wenn man, wie gesagt, mit diesem ganzen James Gunn-Konzept gut hinkommt. Ich finde, dass es ein sehr, sehr guter Start ist für dieses Universum. Das sehe nicht nur ich so. Du hattest ja jetzt gerade schon auch mit den Ratings bei dir gezündelt ein bisschen. Ich sag mal hier bei IMDb 7,4. Das ist schon über dem Box solide. Beim Rotten Score sind wir bei 83 Kritiker, 91 Zuschauer. Das ist schon gerade für so einen Film relativ ordentlich, weil das ja durchaus ja, ne, also gerade so diese DC-Filme zuletzt ja immer sehr gespalten haben, die Lager.
Sagen wir es mal so, ja.
Leider spiegelt sich das so gar nicht wieder im Einspielergebnis. Da liegt er jetzt bei knapp 600 Millionen, jetzt wo er online kam. Also er läuft noch im Kino, als auch ist schon digital zur Verfügung, um glaube ich noch das letzte Quäntchen rauszuquetschen. Denn selbst ein Man of Steel von Zack Snyder war am Ende bei über 670 Millionen. Also da hängen sie hier schon deutlich zurück, was halt schade ist, weil offensichtlich hier jeder so einigermaßen zufrieden aus dem Kinosaal gehen kann, egal ob du jetzt großer Fan bist oder nicht. Da wird man einfach gut unterhalten. Es ist eine gute Familienkiste. Ist ein cooles Setup. Funktioniert an sie als Film in sich geschlossen. Gibt dir einen ganz kleinen, leichten Cliffhanger, aber erzählt einfach eine abgeschlossene Geschichte genauso, wie man das machen muss. Kein Worldbuilding first, sondern mach erstmal einen guten Film und dann trägt sich das von alleine. Also die Weichen sind aus meiner Sicht ja eigentlich gestellt. Ich war sehr zufrieden und deswegen lande ich auch bei äußerst soliden 4 von 5.
Ja.
Wenn du mich jetzt fragst, warum nur 4 von 5?
Ja, genau.
Warum nicht 5 von 5?
Warum war nicht 4,5 von 5?
Für 4,5 von 5 hätte die Story, glaube ich, noch einen Schlenker mehr machen können. Dafür war aber gefühlt schon fast keine Zeit mehr, weil auch, wie gesagt, so viele Charaktere Screentime bekommen müssen und verwurstet werden müssen in dem Plot. Und dann musst du ja irgendwie mit Action noch punkten. Und ich will noch eine letzte kurze Sache da lassen. Ich war nämlich nicht alleine im Kino und das Erste, was ich meinem Gegenüber gefragt habe, wie er es fand, meinte, und das fand ich so bezeichnend, war, er kriegt ganz schön auf die Nase den Film über, immer wieder, der Superman. Dafür, dass er Superman ist. Und dann dachte ich mir, ja, und das ist genau richtig so, weil das ist genau das Problem, das in der Popkultur verhaftet ist. Er ist der Man of Steel. Er kann alles, ist unsterblich gefühlt, kann nichts passieren und
unantastbar.
Aber irgendwie gibt es ja 1500 Comichefte oder mehr. Die gäbe es ja nicht, wenn es da nichts zu erzählen gäbe. Und genau das kommt hier einfach deutlich besser raus als bei einem Snyder-Film, bei Man of Steel, wo sie sich die letzten 40 Minuten in bester CGI-Manier da auf die Nase geben, ohne dass irgendwie einer mal einen Tropfen Blut zieht oder ein schmerzverzerrtes Gesicht macht, außer dass die Stadt darunter leidet. Und das ist halt hier komplett anders und sehr, sehr erfrischend dadurch. Und sehr viel authentischer, wenn man von den Comics kommt. Und damit habe ich meinen Rant beendet. Von daher, 4 von 5 ist, glaube ich, absolut eine boxsolide Nummer. Kann ich eigentlich jedem ans Herz legen, ob man da jetzt super into das Universum ist oder nicht.
Aber ist doch immerhin schon mal ein Schritt in die richtige Richtung? Kann man das abschließend sagen? Weil darum ging es ja. Das war ja die Hauptfrage mit James Gunn, oder? Ist das
aus meiner Sicht auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass sie den ersten Film als Invest sehen, auch wenn sie da jetzt noch nicht den großen Milliarden-Reibach gemacht haben, den sie sich wahrscheinlich erhofft haben.
Ja.
Ich hoffe einfach, dass es ein gutes Fundament ist, wo man halt eben vielleicht genau dann die Filme aufbauen kann, die dann dorthin gehen vielleicht.
Gutes Fazit, weil das hätte mich zum Abschluss definitiv nochmal interessiert.
Und jetzt kommst du nochmal.
Ja, ich habe auch noch jemanden im Schlepptau, auch einen Superman, zumindest wenn man aus dem rebellischen Lager das Ganze betrachtet. Und zwar, ich lade dich ein, Alex, nochmal über die zweite Staffel von Endor zu reden.
Ey, okay, ja, alles klar. Mhm.
Also war jetzt auch schon lange Zeit raus, also lief im April ja schon an, kam ja auch so blockweise auf Disney Plus dann auf die Plattform. Und ich habe mich ein bisschen schwer getan. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen schwer getan und wir haben so neben den Mikrofonen, wo ich angefangen habe zu gucken, schon mal so ein bisschen Smalltalk betrieben. Prinzipiell kann man sagen, es schließt erstmal sehr gut an die erste Staffel an. Also für alle, die Staffel 1 von Endor schon geguckt haben, die können da eigentlich mit ruhigem Gewissen rangehen. Da hatten wir erst so ein bisschen Zweifel, als wir den Trailer für die zweite Staffel gesehen haben, weil der war so rockig und peppig geschnitten, so mit moderner oder so Classic-Rock-Musik, wo wir dachten, haben sie da jetzt komplett auch den Stil auf links gedreht? Aber das kann man eigentlich so nicht sagen. Es ist auch der gleiche Cast nahezu. Und genau, man kann prinzipiell sagen, die Qualitäten von Staffel 1 werden per se fortgeführt. Wir haben einen starken Cast, wir haben aufwendige Sets, wir haben super coole praktische Effekte. Also sieht alles ein bisschen wertiger, besser, handwerklicher aus als zum Beispiel, sage ich mal vorsichtig, bei The Mandalorian, wo es dann zum Schluss schon ein bisschen auffiel, dass man die ganze Zeit nur vor dieser LED-Leinwand stand, sage ich jetzt mal böse übertrieben. Und man hat eben diesen sehr seriösen Touch immer noch nach wie vor, kann man eigentlich sagen, würde ich zumindest sagen. Was mir aber Probleme bereitet hat, waren so, wie man die Staffel 2, vor allem in der ersten Hälfte, im ersten Viertel, handwerklich umgesetzt hat und wie man versucht hat, die Narration, also die Erzählung halt so umzusetzen. Mhm. Es bleibt alles hochwertig produziert, aber gerade was die Erzählstruktur angeht, da hat man in der ersten Staffel, das war, ohne es jetzt groß sezieren zu wollen, aber es war eine stringente, durchgängige Erzählweise. Du hattest klare Kapitelübergänge, du hast nach zwei, drei Folgen hast du deinen Cast gehabt, du hast die ersten Sachen kennengelernt, du hast so ein bisschen das Worldbuilding betrieben, vierte, fünfte, sechste Folge hast du dann schon auf so einen ersten, zweiten Höhepunkt zugearbeitet. Also es lief halt so flüssig ineinander über. Und bei der zweiten Staffel, da fand ich, war das ein, vor allem in den ersten drei Episoden, ein super langatmiger Einstieg, weil man hat da drei Handlungsstränge erzählt und sich dann dafür entschieden, dass nicht pro Folge ein Handlungsstrang abgehandelt wird, so gesehen, sondern man hat sich für eine permanente Parallelmontage entschieden. Also springt über drei Folgen hinweg zwischen drei Handlungssträngen aller paar Minuten hin und her, was zum einen...
Und die sind alle nicht sonderlich interessant und bringen die relevante Handlung eigentlich signifikant voran.
Ja, und das war halt so ein Konglomerat aus Problemen, wo ich dachte, also mir gefällt es die parallele Erzählweise nicht so ganz und es ist nicht wirklich so dramatisch, emotional und baut mich jetzt nicht so weit für den Rest der Staffel auf, dass ich es jetzt als wichtig auch selbst erachte. Und das fand ich ganz komisch. Das fand ich wirklich ein ganz komischer Move. Mhm. Und mit den Episoden dann 4 bis 7, da kriegst du schon so eine qualitative Steigerung. Man forciert sich eher wieder auf weniger Handlungsstränge, weniger parallele Erzählung. Aber es hat für mich immer noch nicht dazu gereicht, dass ich so diese atmosphärische Dichte und Intensität von der Staffel 1 irgendwie so richtig wieder erlangt und gespürt habe.
Ja.
Also da wurde es schon besser, aber es war so, aber ist es das jetzt oder wird es schon besser? Weil das Medienecho war deutlich positiver, was man von Staffel 2 vorher dann schon mitgenommen hat.
Dann kommt die zweite Hälfte.
Und die zweite Hälfte, also ab Episode 8 nimmt so langsam an Fahrt auf. Da geht's dann um die Erzählung, was auf dem Planeten Gorman, was da passiert. Das haben viele so als die beste Folge bewertet. Die steht auch bei einer 9,7 und ist dementsprechend die beste Folge, bestbewerteste Folge von Endor. Fand ich aber auch noch nicht so wirklich gut, denn ich fand, das war mir einfach ein bisschen zu langatmig und es war so on the nose, was passiert, wie es passiert, dass ich den Weg dahin dann auch innerhalb dieser Folge einfach viel zu langatmig und ein bisschen zu sperrig fand. Und ich fand dann ab Folge 9 ging es für mich richtig los. Und das ist aber, da nehme ich das Fazit schon ein bisschen vorweg, wenn ich wirklich 8 Folgen lang warten muss, dass es für mich halt wirklich Fahrt aufnimmt und dann kommen nur noch 3 oder 4 Folgen, dann war das für mich bei Endor definitiv ein Stück weit zu spät, um da noch super die Kurve zu kriegen. Weiß nicht, hast du es ähnlich gesehen?
Nein, für mich war es schon die zweite Hälfte, die deutlich besser wurde. Ich fand, dass Der Aufbau dann für Gorman war natürlich sehr, sehr langatmig, aber man hatte den Aufbau dann halt hinter sich und von daher war der Payoff dann auch durchaus da, auch wenn es natürlich offensichtlich war, worauf es hinausläuft. Aber auch da ist es ja, wie gesagt, wieder mit so einer weltpolitischen aktuellen Komponente verhaftet letzten Endes, die sie da so ja ein bisschen mit reinweben, ohne dass es zu sehr overt ist, aber man sieht vielleicht die ein oder andere Parallele halt, ne? Ich fand das von daher sehr, sehr stark und aber klar, ist natürlich auch, selbst wenn es die zweite Hälfte ist, selbst wenn es ab Episode 7 schon auch zündet, du musst halt die Leute 6 Episoden schon bei der Stange halten. Wenn du die da verlierst, ist es egal, wie gut die zweite Hälfte ist. Und aufgrund der hohen Episodenzahl, das ist, glaube ich, das, was hier so der größte, die größte Ursache dafür ist, dass wir so ein komisches Pacing haben, da hätte man, glaube ich, auf ein paar Episoden verzichten können einfach. Also hätte das ein 10 gemacht, wäre, glaube ich, auch da einfach ein bisschen mehr Bums drin gewesen.
Was erzählerisch. Was mich auch ein bisschen dann wieder verwundert hat, weil es schwirrten ja die Gerüchte rum, dass Andor eigentlich auf 5 Staffeln konzipiert war und man das jetzt alles eingedampft hat auf die zweite Staffel, wo ich dachte, ich kann mir nicht vorstellen, wie ihr das hättet auf 4 Staffeln erzählen wollen, was da alles drin war. Hätte man sicherlich irgendwie machen können, aber habe ich jetzt so in dieser Kompaktheit nicht gesehen. Und dann gab es noch so kleinere Sachen, die schmeiße ich noch ganz kurz rein. Also ich fand auch nicht, dass sich die Charaktere deutlich nochmal weiterentwickelt haben, weil man sie auch so zerstückelt nur nochmal halt porträtiert bekommt. Und diese Zeitsprünge, die sich aller 3 Folgen ergeben,
3 Folgen,
führen halt nochmal dazu, dass so diese Kohärenz immer wieder unterbrochen wird und man sich nochmal ein bisschen wieder so neu reinfinden muss. Was ist eigentlich gerade passiert und warum sehen sie jetzt anders aus und warum sind jetzt quasi warum sind jetzt die Charaktere nochmal ein bisschen neu sortiert? Das fand ich halt schwierig und es war mir halt auch nochmal so ein handwerkliches Ding, was ich nicht verstanden habe. Es sind so 2, 3 Haupt- und Nebencharaktere, die in der Serie umkommen und jedes Mal sind sie eigentlich in der Szene präsent, aber der eigentliche Tod, warum sie jetzt rausgeschrieben werden, passiert für ein paar Sekunden offscreen. Und das hat mich auch so rausgeholt, war für mich so off-putting, dass ich nicht verstanden habe, warum man das jetzt so inszeniert, wie man es inszeniert. Wollte man da ein bisschen familienfreundlicher werden oder whatever, den Ton nicht zeigen? Weil das war für mich auch so ein Alleinstellungsmerkmal von der ersten Staffel, dass man so gritty ist und einfach zeigt, das sind Rebellen, die gehen auch mal über Leichen. Und hier war es jetzt so, jetzt stirbt jemand Gutes, ja, lass lieber offscreen zeigen und dann später nochmal, I don't know.
Ja. Bin ich d'accord. Also gibt ein paar merkwürdige Entscheidungen. Ich fand, wie gesagt, dann die Auflösung, das Finale, auch den Anschluss, wie sie den machen zu Rogue One, was ja dann so in der Zeitachse das nächste wäre, ganz stark, also mit viel Liebe zum Detail. Aber ja, ich konnte dann in Summe auch, also ich war zufrieden dann, ne, hab bekommen noch, was ich ja in diesem Medienecho so wiederbekommen habe, aber so komplett konnte ich es nicht nachvollziehen mit so einer schwachen ersten Hälfte.
Ja, fand ich auch super schade. Also ich bin, muss man ja immer noch sagen, großer Fan, bin auch immer hausieren gegangen. Die Leute haben sich bei mir schon in meinem Freundeskreis lustig gemacht, wenn ich dann immer gesagt habe, guckt Rogue One, guckt Endor, beste Serie im Star Wars Universum. Aber auch so sehr, sehr, sehr gut. Und die zweite Staffel, da musste ich mich in der ersten Hälfte ordentlich durchquälen. Und der ersten Staffel habe ich ja 4,5 gegeben von 5, weil ich dachte, da sind es nur noch Details, die irgendwie fehlen. Aber ich bin jetzt hier, muss ich sagen, dadurch, dass die erste Hälfte wirklich mich so runtergezogen hat, musste ich jetzt ein gutes Stück runtergehen und gebe auch Endor, wie gerade der Legend of OG, nur noch im Vergleich zu 4,5, nur noch 3,5 von 5 Sternen mit.
Kann ich verstehen. Ich würde, glaube ich, bei 4 landen. Tatsächlich, wenn du mich jetzt fragen würdest nach meinem Rating. Ich kann aber 3,5 auch gut nachvollziehen, ja.
Ja, schade. Also nach wie vor kann man immer noch gucken. Ist immer noch besser als viele andere Star Wars Produktionen und Serien.
Ja.
Ist jetzt ein bisschen meckern auf hohem Niveau, aber da wäre einfach für mich, hätte noch ein bisschen mehr drin sein müssen.
Kann ich verstehen.
Damit gebe ich wieder zurück zu dir, Alex.
Ja, ich versuche es einigermaßen kurz zu machen, denn ich schocke jetzt das System und auch Ronny vor allem nochmal mit dem, was ich mitgebracht habe. Ich habe eine Serie mitgebracht, von der du wahrscheinlich nicht dachtest, dass ich sie nochmal mitbringen würde, weil wir schon auch offscreen darüber gesprochen haben. Aber ich muss tatsächlich doch nochmal über die erste Staffel von The Pitt sprechen, die
natürlich
am 9. Januar auf Max und bei uns, glaube ich, dann auf Disney Plus erschienen ist. Das ist eine Arztserie.
Nichts anderes hätte ich erwartet, Alex, dass du die jetzt nochmal für die Öffentlichkeit auch hier mitbringst und ansprichst.
Tatsächlich ist der gegebene Anlass, dass es einen heute am Tag der Aufzeichnung Teaser für die zweite Staffel gab, die nicht am 9. Januar, sondern am 8. Januar 26 erscheinen wird. Und ich könnte nicht begeisterter sein. Ich mache es auch, wie gesagt, einigermaßen kurz. Das ist eine Serie von mit um die Figur des Noah Weil, der spielt ja den Chefarzt.
Den kenne ich doch.
Dr. Rubinovich, genau, wer der geschulte Emergency Room Gucker wird ihn wiedererkennen. Andere Figur, aber er kommt ja, aus dem Universum. Er hat hier als Produzent mit agiert, er hat eine Regie geführt, eine Episode, er hat mit an den Drehbüchern gearbeitet, ist also hier tief involviert neben dem Hauptdarsteller. Und der ganze Twist ist hier von der Nummer, über 15 Episoden erstreckt sich das und im Prinzip so ein bisschen das 24-Schema, jede Stunde, die diese Ärzte und so weiter Schicht haben, ist eine Episode. Also 15 Stunden Handlung bekommen wir kredenzt, die gehen nicht ganz eine Stunde, weil wir natürlich nicht sehen, wie hier, weiß ich nicht, Toilettengänge, Essen und so weiter, das wird halt nicht gezeigt, diese unspektakulären Sachen.
Schade, wirklich. Schade.
Es wird, na doch, hin und wieder wird sogar gezeigt, wenn es für die Handlung relevant ist, aber ja, also wir haben nicht wirklich Echtzeit, ne, weißt du, aber pretty much. Und
dramaturgisch gerafft.
Genau, dramaturgisch gerafft und es geht ja auch nicht à la Grey's Anatomy um wer mit wem und warum. Natürlich geht es um die Dynamik zwischen den Ärzten mit großer Seniorität, denn hier werden ganz viele Studenten, die im ersten, zweiten, dritten Semesterjahrgang mitarbeiten und auf Stationen sind, werden hier auch thematisiert. Ne? Der eine ist schon ein bisschen weiter, hat schon Erfahrung, der andere noch nicht so weit. Und was halt sehr, sehr gut rausgearbeitet wird, ist, wie aufgrund der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Erfahrung, die man im Leben gemacht hat, das Einfluss nimmt bei der Diagnose, bei der Behandlung, beim Umgang mit Patienten in verschiedenen Situationen. Und es geht hier um die Notaufnahme in einem Krankenhaus in Pittsburgh. Und da wirst du halt mit allem Möglichen konfrontiert. Und da ist auch ganz viel Kritik am US-amerikanischen Gesundheitssystem dabei. Aber warum ist die Serie jetzt so gut? Die ist ja so gut, dass sie im IMDb mit einer 8,9 aktuell auf Platz 41 All-Time aller Serien steht. Und das ist für eine Arztserie, glaube ich, äußerst beeindruckend. Und ich muss gestehen, ich hätte es auch nicht gedacht. Ich habe die erste Episode geguckt, weil das Medienecho sagt, das ist unglaublich gut. Und ich war dann direkt nach der ersten Episode auch gehookt. Und was sie so stark macht, ist, dass sie von Anfang an gesagt haben, unser Anspruch ist, wir machen die realistischste Arztserie, die es jemals gegeben hat. Keine Kompromisse, wir wollen, dass das hier der Detailbetrachtung von echten Medizinern standhält. Das wurde bereits schon in auch Mediziner-Podcasts bestätigt tatsächlich, dass das wohl so ist. Und das macht das Ganze sehr beeindruckend. Man versteht gefühlt auch nur die Hälfte. Das ist aber auch, glaube ich, in Ordnung. Und man gewinnt halt einfach nochmal so einen neuen Respekt für was die dort treiben und sie bauen aber tatsächlich, also es gibt einen roten Faden, ne, weil die meisten Leute, die in die Notaufnahme kommen, verschwinden nicht nach einer Stunde wieder und du hast dann den nächsten Fall die nächste Woche, so wie bei Dr. House. Ja. Sondern es sind alltägliche Dinge, aber Geschichten aus dem Leben, aber manche nehmen einen exotischen Lauf aus unterschiedlichsten Gründen über mehrere Episoden und trotzdem hast du dann so einen kleinen roten Faden, der sich so peu à peu aufbaut, wo sie dir auch den ein oder anderen Hering reinschieben, der dich vielleicht auf eine falsche Fährte lockt.
Okay.
Und das Ganze eskaliert dann wirklich um Episode 11, 12, 13 und die haben dann auch, wie du schon gesagt hast, bei Endor eine 9,7, 9,6, wo du dir denkst, wie kann das sein in einer Arztserie? Und die sind halt einfach brutal gut und es ist, und das kann ich nur nochmal betonen, so genial wie es ist, das ist das pure Elend, diese Serie zu gucken, weil Leute kommen in die Notaufnahme, wenn es ihnen schlecht geht, Ron. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Also, das ist keine Feel-Good-Serie. Und was mich nochmal so ein bisschen gewowt hat, ist, dass tatsächlich auch als relevanter Handlungspunkt so ein bisschen das PTSD der Ärzte aufgegriffen wird, die während der Corona-Zeit behandelt haben. Was das mit den Ärzten macht, mit dem ärztlichen Personal, ne? Wie nach dem Krieg. Und das fand ich fand es einfach in Summe unheimlich beeindruckend, hat mich unglaublich bewegt. Und ich sag nochmal das Gleiche, was ich dir auch schon ohne Mikro an gesagt habe. Ted Lasso hat mich absolut gewowt, habe ich 5 Sterne gegeben. Und das ist dieses gleiche Gefühl hatte ich, als ich das hier geguckt habe, diese 15 Folgen. Unglaublich gut und das Jahr ist noch nicht um, aber Stand jetzt ist das für mich persönlich die beste Serie 2025. Ich bin sehr gespannt, ob sich da noch was ändert und ich kann nicht erwarten, dass im Januar weitergeht. 5 vor 5, ganz großes Tennis.
Wow, das sind große Worte und ein großer Score zum Schluss.
Ja, zum Abschluss Rotten Tomatoes sagt 95 Kritiker, 86 Zuschauer.
86 bei den Zuschauern nur. Okay,
ja,
also ein bisschen kleine Abweichung noch.
Kleine Abweichung, aber meckern auf hohem Niveau, würde ich mal sagen.
Ja, klingt stark. Also ist in meiner Watchlist, hat sich ein bisschen so verfestigt, würde ich sagen. Also steht bei mir auf der Liste.
Sehr gut. So, und damit, werde ich gesagt, sind wir hier durch und gehen kurz noch zu den Releases über. Und hier übergebe das Wort an dich.
Genau, wir haben uns ja wieder ein bisschen Zeit gelassen und die Füße hochgelegt. Deswegen, also da kam in den letzten Wochen richtig viel Zeug raus. Ich habe das jetzt mal zwischenzeitlich noch ein bisschen eingekürzt und habe jetzt für mich, ich habe es ja hier ein bisschen kuratiert, einfach mal auf ein paar Highlights zusammengestrichen. Und du kannst ja ein bisschen gleich nochmal sagen, hot or not. Und ich fange mal mit einem Rückblick an auf den 4.8. Da kam, für mich ein bisschen überraschend, ich hatte es nicht auf dem Schirm, die 14. Staffel von King of the Hill auf Disney Plus raus. Ist das hot or not? Kannst du damit was anfangen,
Alex? Raus.
Komplett
ich
raus?
Not.
Also gab es 13 Staffeln von 97 bis 2009, war eine der erfolgreichsten Zeichentrickserien in den USA und auch eine am längsten laufende. Also nach über 16 Jahren hat Hulu hier nochmal zugeschlagen und den Produzenten jetzt eine neue Staffel abgenommen. Ab dem 13.8. für uns ganz groß kam ein neuer Alien-Ableger und zwar eine Serie, Alien Earth, auf Disney Plus. Alex.
Auf Disney Plus, da bin ich mich sicher, ja.
Genau, da kommen jetzt wöchentlich Episoden raus, da schon mal reingeguckt.
Ich habe noch nicht reingeguckt, aber ich höre viel, viel Positives und du weißt, bei Alien werde ich hellhörig und ich werde noch ein bisschen abwarten, aber das ist Pflichtprogramm.
Ja, denke ich aber auch. Ich fand viele Teaser-Trailer, die sie da hatten, fand ich unglaublich stark und ein bisschen eklig auch. Ich glaube, die Serie, hört man schon, kommt vielleicht nicht bei allen Episoden so an das Niveau heran, aber ich bin gespannt. Was ich auch interessant finde, ist ab dem 13.8. lief Fixed auf Netflix an. Das ist der letzte Langfilm von Gendy Tartakovsky, der hier Hotel Transylvanien und sowas gemacht hat. Da hatte ich ja in den letzten Jahren, ich glaube vor 2 Jahren mal Primal mitgebracht, war ja total begeistert davon. Hatte zwischenzeitlich nochmal eine Serie Unicorn und jetzt halt einen komplett animierten, also Zeichentrickfilm, 2D-Film, fixt auf Netflix. Sieht sehr raunchy aus, geht um einen Hund, der kastriert werden soll und die letzten 24 Stunden jetzt nochmal einen drauf macht. Steht auch bei IMDb nicht so gut da, aber ich fand es sehr interessant, dass Gendy Tartakovsky sowas auf Netflix abliefert. Hot or not? Meinung dazu?
Bin ich raus.
Bist du raus? Okay.
Immer noch, sorry.
Ich glaube, ich würde meinen Blick rein riskieren.
Ja, tatsächlich?
Ja, ich glaube schon, weil es halt Tartakovsky ist, auch wenn die Scores gerade nicht so gut sind. Netflix, by the way, ich wiederhole es nochmal. Ja. Andere Baustelle, Prime, da kam jetzt die 2. Staffel von Twisted Metal, auch interessant, wurde verlängert, kommt, ist da, lief am 15.8. an. Und nochmal Rolle rückwärts zu Netflix, Night Always Comes, neuer Film mit Vanessa Kirby und unserem geliebten Seth Godsagen von Peanut Butter Falcon.
Mhm. Trailer fand ich sehr, sehr schwierig, also heavy stuff.
Heavy stuff, aber Trailer war für mich so, sieht nicht gut aus. Und die ersten Kritiker und Scores, die so kommen, sagt man, läuft gut auf Netflix, aber ist qualitativ, wenn man mal nüchtern betrachtet. Mal gucken. Und weiter geht's. Am 21.8. da lief der 2. Teil von Nobody in den Kinos an. Ebenso wieder mit Bob Odenkirk in der Hauptrolle. Hot or not?
Im Streaming zu Hause, an einem Freitagabend, aber nicht fürs Kino. Es tut mir wirklich leid.
Ja, werde ich auch machen.
Hot, also hottisch?
Hottisch, okay. Hottisch, aber Kino notisch, okay. 21.8. auch ebenso im Kino. Materialists, was ist Liebe wert? Der deutsche Untertitel mit Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans, also so Dreiecksbeziehungen. Kam so ein bisschen aus dem Left Field. Pedro Pascal, Hans Dampf nach wie vor.
Yep, ich bin da auch bei hottisch.
Hottisch, Streaming, okay.
Streaming, genau.
Würde ich auch so sehen. Habe ich keine Karte bis jetzt gelöst. Ab dem 22.8., also ganz frisch, lief Eenie Meenie auf Disney Plus an mit der Samara Weaving. Hat ja so ein besonderes Fable für so abgefahrene Rollen, Ready or Not oder Babysitter. Jetzt ähnliche Baustelle von der Stilistik, spielt hier eine Getaway-Driverin, die so ein bisschen in irgendwelche Machenschaften reinrutscht, so ein bisschen Action, over the top, Shubidu, hot or not. Ist ja jetzt schon im Streaming.
Durchaus hottisch, ja. Also
hottisch, jetzt zieh dich doch nicht mit dem da überall durch.
Doch, nee, ich würde den, glaube ich, tatsächlich gucken. Irgendwie demnächst. Ich stehe auf Baby Driver und Samara Weaving sehe ich eigentlich an sich auch ganz gerne. Von daher könnte ganz kurzweilig sein. Ich habe tatsächlich noch keine Kritiken gelesen. Muss ich
kurzweilig hätte ich ihn jetzt auch reingeschoben. Ist vielleicht mal so ein guter Snack zwischendurch.
Ja, genau so.
Der vielleicht nicht so dolle wehtut. So, und jetzt schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Ab dem 28.8. nächste Woche kommt The Roses, die Rosenschlacht, in die Kinos. Neuverfilmung, schon mal mit Michael Douglas gesehen, jetzt mit Olivia Colman und Benedict Cumberbatch. Andy Samberg zum Beispiel auch dabei, hatten wir schon über den Trailer gesprochen.
Ja.
Hot or not?
Ist mir zu derb. Ist mir zu derb.
Oh, ist die zu derb?
Weiß ich nicht. Ja.
Ich fand's nicht schlecht, weiß nicht, ob es für mich zündet und ich glaube, ich würde nicht ins Kino gehen. Also eher not.
Mhm. Same.
Auch am gleichen Tag kommt Kurt Stieling in die Kinos, neuester Film von Darren Aronofsky. Und wer den Trailer gesehen hat, wird sich denken, hätte ich nicht gedacht, dass ein Darren Aronofsky-Film ist, weil es sieht nach einem bisschen klamaukigen Thriller-Krimi-Action-Komödien-Dingens aus.
Ich bin auch gespannt. War ja jetzt ein bisschen ruhiger um Aronofsky. Ins Kino würde ich trotzdem nicht gehen. Deswegen erstmal Nordisch, hottisch.
Also ich sag mal Autohot für den Booty von Austin Butler.
Ja.
Aber ich weiß es nicht. Bin mir unsicher. Also wenn, dann würde ich den, glaube ich, vorziehen, weil Aronofsky-Film, da könnte ich mir noch einen netten Twist oder einfach ein gut gemachtes Ding vorstellen. Wenn nicht, zu Hause bleiben, Netflix gucken, da kommt The Thursday Murder Club ins Programm mit Helen Murray, Pierce Brosnan, der sieht nur besser aus, umso älter er wird. Und Ben Kingsley ist so ein bisschen mit Selena Gomez, Murder in the Building. Rentnern, mit alten Leuten.
Genau, von daher ist es bei mir erstmal durchaus ein Hot, weil ich stehe da ja drauf. Ich finde das Cast sympathisch, sah solide aus, bin ich erstmal dabei. Kann man, glaube ich, nicht viel verkehrt machen, snacken, wie du gerade gesagt hast.
Ja, für mich sah es ein bisschen zu einfach aus. Ich würde es vielleicht hinten anstellen, weil da bist du wahrscheinlich auch besser in dieser Baustelle vergraben als ich bei diesen Whodunit-Produktionen. Aber ja, Pierce Brosnan, also charmant. Und dann 4.9. habe ich mal noch mitgebracht, kann man ruhigen Gewissens mal supporten. Und fand ich vom Trailer sehr ansprechend, You Are the Universe, ein Sci-Fi-Film aus der Ukraine. Die schaffen es also noch in dem politischen und kriegerischen Umfeld noch Filme zu produzieren und dann auch noch Sci-Fi-Filme, die zumindest im Trailer sehr gut aussehen. Da geht es darum, dass die Erde aus Versehen ausgelöscht wird und ein einziger Astronaut noch im Weltall umherschwirrt und jetzt irgendwie gucken muss, wo er bleibt und was er vielleicht macht. Dazu fähig den Trailer mal gesehen, Alex?
Ich habe den Trailer nicht gesehen, aber ich hatte davon gelesen und fand die Idee erstmal ganz, ganz kurzweilig, aber ja, bin gespannt.
Ob es reicht für Abendunterhaltung, weiß ich nicht, aber genau, Support ist da, wenn er irgendwo auftaucht. Kino bin ich mir nicht gerade sicher, weiß auch gar nicht, ob er hier bei uns irgendwie in Freiburg anläuft, würde ich ihm gerne mal eine Chance geben.
Cool.
Und damit kommen wir zu den News, Alex.
Ja, finde ich super. Da geht's ja mit den Releases so ein Stück weit weiter gerade bei den News.
Ein Stück weit schon, ja. Willst du direkt reinstarten? Ist ja klar, quasi so ein Hot Topic seit der ersten Folge. Seit fast 7 Jahren, Alex. Apropos, wir müssen bald wieder Geburtstag feiern.
Es kommt jetzt nach dem Spin-Off endlich das vollwertige Release. A Quiet Place Teil 3 ist bestätigt mit Release. Und es ist bestätigt, ja, alles gut, John Krasinski kommt zurück, schreibt, glaube ich, Drehbuch und führt Regie.
Und produziert noch mit.
Produziert natürlich mit, weil das eine Gelddruckmaschine geworden ist. Und wir wissen auch schon, angepeilt ist der 9. Juli 2027. Also gar nicht mehr so unglaublich lange hin, 2 Jahre.
Ja, lang genug, würde ich sagen. Aber genau, das ist jetzt die wirklich offizielle Ankündigung. Und John Krasinski hat direkt auch über die Social-Media-Kanäle gesagt, Teil 3, das ist das Datum.
Genau. Und ansonsten haben wir auch ein Datum, auch wenn es später ist, als ich dachte, für den, das hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt, wieder auferstandenen Coyote-Film von Warner Brothers, der ja abgeschrieben werden sollte, literally, Steuerabschreibung, niemals released, hat jetzt ein neues Heim gefunden und einen Kinostart, aber leider erst den 28. August 2026. Und da frage ich mich, ob da irgendwelcher Papierkram dran schuld ist, dass das nicht vorher geht. Alleine aufgrund dieser Historie könnte ich mir vorstellen, dass den Film überraschend viele Leute sich anschauen werden, wenn der tatsächlich eine Kinoauswertung bekommt.
Meinst du?
Maybe, ja. Ich könnte mich dazu zählen vielleicht sogar.
Ja, du, die im Game sind, aber die den jetzt plötzlich mal so auf der Reklame sehen oder so, die es nicht einsortieren können.
Wir werden sehen. Ist noch ein Jahr hin, keine Ahnung. Kommt drauf an, wie sie die Kampagne jetzt fahren.
Ja, ist aber auch weird. Also ein Jahr noch hin. Aber ja, ich bin gespannt. Aber noch mal ganz kurz zurück. Quiet Place 3, hot or not? Nach ja, Day One auch.
Na klar.
Auto hot, oder?
Auto hot.
Sag ich aber auch. Gut. Und zum Coyote-Film sprechen wir uns den.
Ich sag hot. Aber wir sprechen, ich hätte gerne mal einen Trailer als allererstes, so einen richtigen.
Es gab ja einen Teaser-Trailer.
Da sprechen wir später.
Die Presse hat jetzt da schon was sehen dürfen. Mal gucken, wann es kommt.
Genau.
Also liegt der jetzt schon
kann nicht mehr lange dauern.
Fertig irgendwo in der Schublade.
So, wie firm bist du denn mit The Office?
Ich würde sagen, ich bin da ziemlich firm. Also frag mich nicht nach Minute 15 in Staffel 7.
Beste Episode.
Folge 3, genau. Aber ich bin schon ziemlich gut drin. Wann habe ich es denn zuletzt geguckt? Ich glaube, letztes Jahr.
Noch nicht so lange her, letztes Jahr, ja.
Oder vor anderthalb Jahren. Zum Jahreswechsel letztes Jahr, glaube ich.
Es war relativ lange schon im Gespräch, das ist, oder in Arbeit auch, dieses Spin-off, um das es jetzt hier gehen soll. Wir haben den ersten Trailer für The Paper, Staffel 1. Hast du gesehen, was sagst du?
Zirp, 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 wollte ich gerade noch einstreuen, um ein bisschen eine dramatische Pause zu erzeugen. Mich hat es ein bisschen aus dem Blauen heraus erreicht.
Okay. Muss also, ja nicht schlecht sein.
Ja, es schwirrt immer schon mal rum, wie du gesagt hast, aber ich war jetzt überrascht, dass es plötzlich da ist. Und dann auch noch mit einem Cast, der bunt gemischt ist. Also Domhnall Gleeson in einer der Hauptrollen. Ja. Und für mich überraschend hat man aus The Office jetzt Oscar Nunez
dazu gezogen. Das war aber jetzt schon
seit
schon ein, zwei Jahren bekannt, dass der zurückkommt, tatsächlich.
Aber ich wusste, mir war nie klar, dass man das dreht, dass der Gleeson dabei ist, dass es jetzt relativ fertig ist und jetzt eben, genau, der erste Trailer da ist. Genau, du hattest mir, glaube ich, gerade eine Frage gestellt, kann das sein?
Alles gut, aber das Ganze erscheint schon am 4. September tatsächlich auch auf Peacock. Vermutlich, was ist das dann, das Äquivalent zu Disney Plus bei uns auch?
Peacock kann ich gerade gar nicht sagen. War das nicht immer so
NBC,
so mit?
Paramount Plus, gibt es das mittlerweile nicht auch in Deutschland? Oh Gott, also ich befürchte das Schlimmste. Wir lassen es euch wissen natürlich. 4. September ist, wie gesagt, jetzt sehr, sehr zeitnah. Mal gucken, wie es mit dem deutschen Start aussieht. Aber wie fandest du es denn? So von was den Humor betrifft, ne? The Office ist ja Popkultur, gut.
The Office, kann man nicht anders sagen, ist Popkultur, Punkt. Also hat sich so eingegraben mit Memes und Humor, dass man einfach nicht mehr drum herumkommt. Und es ist natürlich schwierig, jetzt so ein Erbe anzutreten.
Ja, also trifft man den Zeitgeist so nochmal?
Könnte ich mir vorstellen, aber The Office hat da einfach so einen monolithischen Platz, irgendwie alles darum geprägt von Stromberg, irgendwelche andere Abklatsches weltweit und auch jetzt das eigene Spin-off, es ist schwierig. Vom Look and Feel ist es anders, der Humor funktioniert irgendwie anders, der Cast ist jetzt komplett anders, das ist ja auch eine ganz große Komponente gewesen, also
Die Tatsache, dass Domhnall Gleeson so im Gegensatz zu der Figur von Michael Scott.
Steve Carell.
Ja, hier im Gegensatz zu Steve Carell ist er ja hier der Vernünftige, der in bunten Haufen verrückter Leute geworfen wird. Und bei The Office bist du ja einem Verrückten gefolgt, letzten Endes.
Alle waren ein bisschen cray.
Genau, hier ist es ein bisschen umgedreht. Und ich bin ja gespannt, ob das funktioniert. Es wirkte in sich vorsichtiger. Es wirkte mehr nach Hochglanz und deswegen fühlte ich mich ganz immer wieder beim Gucken mehr an sowas wie Parks and Rec erinnert, mehr als an The Office.
Mhm.
Vom Style.
Ja, also muss ja sagen, die erste Staffel The Office war ja super, super rough.
Na gut.
Und dann ab der zweiten haben sie es ja auch super Hochglanz eigentlich produziert.
Aber du weißt, was ich meine, oder?
Ich weiß absolut, was du meinst. Sind ja jetzt irgendwie nochmal 10, 15 Jahre später, das sieht sowieso automatisch ein bisschen hochwertiger aus.
Logisch, ja.
Aber ich bin da voll bei dir, dass man.
Aber Parks and Rec war ja auch vor 15 Jahren und wenn du jetzt Parks and Rec neben The Paper hältst, dann sehe ich mehr Parallelen einfach.
Ja, das stimmt schon. Also ich würde mal gucken, die erste Staffel von The Office war ja damals auch anders. Man muss wahrscheinlich da auch dieser Serie vielleicht ein bisschen mehr Freiraum noch gönnen. Aber schwierig, so ein Erbe anzutreten. Ja,
aber es ist bei mir trotzdem erstmal ein Stück weit ein Auto-Hot.
Mhm. Bleiben wir mal bei dem Sprech hier.
Um rein zu gucken einfach, weil, wie gesagt, vielleicht ist man hier wieder dabei, wenn Seriengeschichte geschrieben.
Ich weiß
es nicht. Es sind ja die kreativen Köpfe hinter The Office sind ja hier dabei. Das ist ja der große Kicker eigentlich.
Das stimmt, ja. Also gut. Ich bin auf jeden Fall dabei und würde mal reingucken. Aber ja klar, die Erwartungen sind hoch. Muss man gucken, ob es da in die Fußstapfen einschafft. Fußstapfen, by the way.
Fußstapfen.
Fortsetzung. Also für mich auch. Ich habe es auch nicht kommen sehen. Keine Ahnung. Habe da wahrscheinlich auch unter irgendeinem Stein gelebt. Aber weiß jemand, was mit Spinal Tap gemeint ist? An unsere Zuhörenden die Frage gerichtet. Denn es gibt einen zweiten Teil zu This is Spinal Tap, nämlich Spinal Tap 2, The End Continues.
Yes.
Wer hätte das gedacht? Kannst du uns nochmal kurz ins Gedächtnis rufen, von wann der erste Teil ist? Nein? 1984.
84.
Wow. Wie alt warst du da?
-3.
Das ist schon eine Weile her, oder? Muss man aber einfach so sagen.
Das ist eine Weile her. Man könnte sagen, es ist 30 Jahre her. Denn genau das wird ja hier thematisiert, ne? Das große, die große Reunion nach 30 Jahren.
Kopfrechnen müssen wir noch mal üben, Alex. Es sind dann 40.
So Achso, 40. Was haben wir gesagt? 30?
30, ja.
Ja. Genau.
Das schneide ich so zusammen, als hättest du mit Bravour noch auf die Wochentage und so hochgerundet.
Alles gut. Und ich fand den Trailer tatsächlich unglaublich lustig, muss ich gestehen.
Was ich super finde, ich hatte mit meiner besseren Hälfte gesprochen und meinte so, ja, da gab es mal so einen Film, da gibt es so eine legendäre Szene mit dem Verstärker und Stufe 11. Und das ist natürlich die Szene.
Die haben sie mit reingepackt nochmal.
Die sie mit reingepackt haben und dann hat sie direkt verstanden, was ich meine. Und der Humor ist schon trocken. Und ich finde aber alles...
Super trocken. Oh, ist so witzig.
Aber alles fühlt sich zum Beispiel hier besser an als der nackte Kanone-Reboot.
Ja, aber das weiß ich noch nicht. Ich werde mir den nackte Kanone-Reboot natürlich angucken, aber ich weiß, was du meinst. Das liegt aber halt an diesem britischeren Ansatz, nicht an diesem amerikanischen Ansatz.
Das ist gut möglich. Das ist gut möglich, ja.
Aber er funktioniert hier, also, weil die Leute, die da sind, machen es halt mit dem Timing, das nötig ist, mit der Mimik, die nötig ist. Das ist einfach unfassbar lustig. Fand ich echt gut.
Ich hätte nicht damit gerechnet, bin überrascht, dass er jetzt kommt, würde dann gerne auch nochmal den ersten Teil gucken.
Und ich sag nur eins übrigens, da wird ein großer Star angeteasert in dem Trailer. Und wenn ihr das geil fandet, das Musikvideo dazu ist schon online, in voller Länge.
Ja, habe ich gesehen, habe ich mir aber noch nicht angeguckt.
Yep. Also die gehen da all in, teuer, teuer.
Nochmal ein kleiner Teaser oder Fun Fact, vielleicht, du hast es bestimmt schon mitbekommen. Weißt du, Alex, welchen Score This is Spinal Tap bei IMDb hat?
7,9.
7,9 von was?
Wie, von was? Von 10? Von 11?
Er hat eine 7,9 von 11. Das ist der einzige Film auf IMDb, der einen Score bis 11 erreichen könnte in der Theorie. Also soweit hat sich auch dieser Film in das popkulturelle Gedächtnis schon eingebrannt. Für alle, die vielleicht immer noch nicht wissen, von was wir gerade reden. Aber go for it. Sucht's einmal. Und irgendwie kommen wir aus diesem Fortsetzungsdingens gerade nicht raus. Auch für mich ein bisschen überraschend, da ich bin, ja, wie gesagt, irgendwie war ich anscheinend in den letzten Monaten, bin ich ein bisschen unter dem Radar geflogen. Zootopia Teil 2, beziehungsweise für die Deutschen Zoomania Teil 2, wurde jetzt direkt mit einem Trailer offiziell.
Es gab ja einen Teaser-Trailer, der super, super weird war. Jetzt haben wir einen vollwertigen Trailer, der sah deutlich besser aus wieder. Ich mochte den ersten Teil, der hat es ja streckenweise auch in die Popkultur geschafft, ne? Flash, Flash, 100 Yard Dash. Ja, genau. Das Faultier. Von daher, hier weiterhin, also Jason Bateman als der Fuchs, der ist einfach on point gecastet da, was das Voicecast betrifft. Ich kann da gut connecten zu diesem Voicecast, zu den Figuren. Ich finde die Ausdrucksstärke, die Animation hat hier einfach sehr, sehr kurzweilig. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein, worum es in dem Film dann am Ende geht.
Um Schlangen, Alex.
Trailer nicht.
Um Schlangen.
Um Schlangen, aber trotzdem ist der Trailer für mich immer noch all over the place, super bunt und grell und schnell. Mhm. Aber ich fand's cool. Ich fand's irgendwie cool. Es ist eine Weile her, dass mich so ein Disney-Animationsfilm so vom Trailer her so abgeholt hat, dass ich sage, ah ja, okay, nice, ja.
Ich bin mega überrascht, dass es jetzt fast 10 Jahre gedauert hat. 2016 kam Zoomania raus und war für mich auch einer der besseren oder besten Animationsfilme damals. War ja schön gemacht, war coole Geschichte, war ein bisschen düsterer im Ansatz von der Auflösung dann von der Geschichte. Und ich könnte mir auch hier vorstellen, dass man hier auch ein bisschen mehr Verschwörungstheorie reinbacken kann, wenn es hier um das Thema dieser verbotenen Schlange in Zootopia geht. Kann man so ein bisschen rausspüren, glaube ich schon.
26. November ist übrigens der deutsche Kinostart, also auch nicht mehr so lange hin.
Nee, ist flott dann.
Ja, finde ich gut.
Finde ich aber auch gut. Also hier würde ich auch mich mit einem Hot anschließen und könnte mir mal wieder überlegen, dafür ins Kino zu gehen. Auch wenn es vielleicht nur eher seichte Animationsfamilienkost ist, aber wenn sie gut gemacht ist, why not?
Ja, d'accord.
Ein Monat später, Alex, kommt noch was in die Kinos. Auch sehr bunt und flashy und eine Fortsetzung. Also so schließt sich der Kreis, würde ich sagen. Es gab den ersten Trailer zu Avatar, Fire and Ash.
Avatar 3.
Ja. Genau. Was sagst du dazu?
Ich kann da nicht so viel zu sagen, weil für mich war das alles Bahnhof da in diesem Trailer für den dritten Teil. Das könnte aber daran liegen, dass ich den zweiten noch nicht gesehen habe.
Oh, was? Oh, shit, man. Das ist doch gelogen. Du hast den zweiten Teil
gesehen?
Nee,
das ist nicht gelogen. Ich habe den zweiten noch nicht gesehen.
Wow, du willst warten, bis alle Teile raus sind und dann binge-watchen?
Nein, aber das ist ungelogen. Ich habe diese Woche, am letzten Wochenende, nochmal den ersten gesehen, weil ich auch da dieses 4K-Remaster von James Cameron ja handgezogen noch nicht gesehen hatte. um mich aufzugleisen, ja. Also ich habe den ersten Teil gesehen, damit jetzt sehr zeitnah auch dann der zweite Teil endlich mal folgen kann noch. Und entsprechend muss ich danach wahrscheinlich nochmal den Trailer gucken, weil ich dann vielleicht ein bisschen besser checke, weil für mich waren das jede Menge blaue ja. Dudes und Dudettes, die da rumgesprungen sind. Und ich habe nichts, der Trailer hat mir nichts gegeben, um ehrlich zu sein. Es tut mir so leid.
Ich kann dich ein Stück weit beruhigen, das war bei mir aber ähnlich. Und ich habe den zweiten Teil gesehen. Das heißt, ich habe ein bisschen...
Ich habe es nicht gecheckt, tut mir leid. Ich muss die Trikots anziehen, glaube ich.
Ach so. Ich meine, ich habe zumindest ein bisschen die Charaktere auseinanderhalten können und verstanden, wer da mitspielt. Sind die gleichen Familien, sind die gleichen...
Nee, das ist schon klar, aber die haben ja dann im zweiten Teil, glaube ich, Kinder und Kindeskinder.
Ja,
und ich kenne die alle noch nicht.
Ja gut, das ist für dich ein bisschen noch schwerer. Und es gibt ja neben diesem Wasserclan, den wir ja im zweiten Teil kennengelernt haben, gibt es jetzt noch da den Feuerclan oder whatnot. Mm. Aber ich finde, es ist kein gut gemachter Trailer, den wir jetzt bekommen haben.
Nee, ich finde auch nicht.
Das ist nämlich, im Endeffekt ist genau das, was du beschreibst. Selbst wenn, wie ich, der den zweiten Teil gesehen hat, für mich sind es lauter Figuren, die da rumhüpfen. Und es wird einen Konflikt geben, aber im Prinzip war das für mich so ein Supercut aus den ersten beiden Teilen gefühlt.
Ja,
es gibt wieder die gleiche Bedrohung, es gibt wieder die gleichen Charaktere, die rumhüpfen und sich wehren müssen und epische Schlachten kämpfen müssen, aber von der Trailer-Erzählung fand ich es einfach nicht gut.
Es ist kein gut gemachter Trailer, Punkt.
Ja,
so.
Punkt, danke.
Es sieht für mich aus, als wären es einfach so Szenen aus dem Film genommen und aneinander gereiht. Ich meine, es ist ein Trailer, I get it, aber es ist nicht... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was sie mir mit dem Trailer sagen wollten.
Es hat mich nicht angefixt. Also der zweite Teil der Trailer war so, wow, neue Technik, neue Erzählung, neue Welt. Hier ist jetzt so, ja, by the way, dritter Stamm, bisschen Feuer, irgendwie noch ein großes Vieh, gegen das man kämpft am Ende. Aber
wieder ein Termin um Weihnachten, damit Familie mit Kind und Kegel mal ins Kino gehen kann, damit ja wieder schön die 1,5-2 Milliarden, besser mehr, in die Kinokassen gespült werden, damit dann noch Teil 4 und Teil 5 erfolgreich abproduziert werden können oder 6 oder was auch immer da jetzt in Summe kommen soll. Wir wissen ja mittlerweile, das hatte ich gelesen, ist vielleicht ein seichter Spoiler von dem, der den zweiten noch nicht mal gesehen hat. Teil 5 sollen sie ja die Erde erreichen.
Oh, wow, das ist jetzt aber, Alex, das ist jetzt aber hier, also.
Da habe ich ein Brett gebohrt, ne?
Da ist jetzt aber mal sowas von ein Brett gebohrt.
Ja, von daher, ich bin sehr gespannt. Sam Worthington kommt auch mal wieder zum Drücker.
Ja.
19. Dezember, ich sag mal, ich kann es nicht beurteilen, ich kann dir kein Hot oder Not sagen, weil, lass mich mal den zweiten Teil gucken und dann reden wir nochmal.
Den zweiten Teil habe ich aber auch nicht im Kino geguckt. Da war für mich einfach schon ein Stück weit die Luft raus. Aber wie du schon gesagt hast, alleine 700 Millionen, glaube ich, in den USA, über 2 Milliarden weltweit.
Und so sieht's aus. Erfolg gibt denen recht, ne?
Das stimmt. Und was man aber auch schon weiß, also Sitzfleisch ist gefordert, ähnlich wie der zweite Teil. Schlanke 3 Stunden und 10 Minuten.
Tiers, wir werden immer länger. Eieiei.
Du, und das ist nicht der Director's Cut, der uns vielleicht noch irgendwann heimsucht.
Ja, den gibt's nämlich vom ersten Teil übrigens, ne?
Ja, da gab's sogar mehrere Cuts, glaube ich, so. Aber ist egal, ist der blaue Drops ist gelutscht.
Das ist richtig.
Genauso wie unsere Folge, Alex.
So sieht's aus.
Rund gelutscht und damit ready verpackt und quasi verstreut zu werden. Mhm. Und damit würde ich sagen, für alle, die jetzt schon heiß auf Fire and Ash? Nee, ich krieg da irgendwie nichts Rundes zusammen, Alex. Ich sag einfach für alle, die mitdiskutieren wollen, tretet gerne mit uns in Kontakt, damit ich hier nicht ewig in die Länge ziehen muss. Zum Beispiel bei Instagram könnt ihr uns kontaktieren und ihr findet uns unter unserem Handle, Namen.
Insert Podcast.
Gerne noch den gleichnamigen Hashtag dazu, Alex.
Insert Podcast.
Jetzt konnte ich mich in der Zeit ein bisschen fangen und sag noch das Übliche wie Spotify, irgendwie Kommentar da lassen, 5 Sterne lassen, auch auf iTunes eine Bewertung schreiben, auch da nochmal 5 Sterne. Da lassen wir freuen uns wirklich über jede Interaktion.
D'accord. Und dann bleibt mir nur Danke zu sagen fürs Zuhören und vielen Dank an dich, Ronny. Die 215.000. Episode ist im Kasten und wir hören uns sehr bald hier wieder auf der gleichen Welle.
Sehr nebulös, aber das freut mich. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao. This conversation can serve no purpose anymore.